Der Rasenfunk Kurzpass. England und Belgien waren schon vorher im Achtelfinale, aber jetzt stoßen noch neu hinzu Kolumbien und Japan. Darüber wollen wir sprechen und ein kleines Vorrundenfazit ziehen mit Florian Bogner von Eurosport.de. Flo, sei mir sehr herzlich gegrüßt.
Lieber Max, hallo, grüß dich.
Wir machen jetzt einen Deckel auf die WM-Gruppenphase. Eine große Verantwortung.
Wird super.
Ja, ich vermute, dass das leichte Lachen daher kommt, wie sich die Spiele gestaltet haben, über die wir sprechen wollen. Es war nicht alles schön, es war aber auch nicht alles schlecht. Lass uns beginnen mit Senegal gegen Kolumbien. Senegal ist die erste Mannschaft in der Geschichte der WM-Historie, die aufgrund der Fairplay-Wertung ausscheidet. Was hat denn in dem Spiel gegen Kolumbien gefehlt? Außer die eine gelbe Karte, die man sich da noch geholt hat, aber die war nicht entscheidend.
Also zum ersten Mal finde ich das ja schon einen sehr großen Treppenwitz, dass Japan die letzten Minuten das Fußballspielen einstellt und dann aber wegen der Fairplay-Wertung weiter.
Es ist,
also das hat man sich bei der FIFA bestimmt auch anders vorgestellt, aber es passt irgendwie. Was hat bei Senegal gefehlt? Ja, da fragt man sich natürlich, ne, woran hat es gelegen? Also ich finde, die haben ein bisschen zu emotionslos gespielt. Also, ja? Ich hätte mir beim Senegal schon irgendwie ein bisschen mehr Feuer irgendwie erwartet. Und gerade in so einem Spiel mit Kolumbien, und die hatten halt auch nach der Rames-Auswechslung, finde ich, sehr mit sich selber zu tun.
Ja, total.
Dass die halt, das hast du total gemerkt, dass das die Mannschaft richtig runtergezogen hat, dass der runtergegangen ist. Und Senegal hat irgendwie mir so ein bisschen zu viel Beamtenfußball gespielt, ja, möchte ich fast sagen.
Ja.
Also, weiß nicht, das war irgendwie, die haben die ganze Zeit nur auf Ergebnis gespielt irgendwie. Die wollten irgendwie einen Punkt holen, weil sie wussten, dann sind sie weiter. Und dann ist ihnen halt dieser Kopfball dazwischen gekommen.
Ja, das stimmt. Den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. Es war erstaunlich, ja, Letsch einfach von beiden. Also 7-4 Torschüsse pro Senegal zeugt schon davon, dass es jetzt nicht wild rauf und runter ging. Was mich vor allem gewundert hat, war, Senegal war für mich eine der stärksten Mannschaften in der Vorrunde. Also das ist ja so ein bisschen die Ironie dieser Gruppe H, dass du mit Kolumbien, Japan und Senegal drei Teams hatten, aus denen nur zwei weiterkommen durften, die eigentlich verhältnismäßig gute Spiele gemacht haben, auch wenn man es turnierübergreifend vergleicht mit anderen Gruppen. Und Senegal hat aber gegen Kolumbien nicht so sehr das Herz in die Hand genommen, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen platt anhört, wie halt zum Beispiel gegen Polen oder wie auch im Spiel dann gegen Japan, dieses tolle 2-2. Und das hätte ich so gar nicht erwartet, dass man da so abwarten spielt. Vielleicht hat sich aber der Senegal auch mehr von Kolumbien erwartet. Kolumbien musste ja gewinnen und bei denen fand ich es noch erstaunlicher. Also ja, ab der 30. Minute war James Rodriguez draußen, anscheinend wieder die Wadenverletzung, die ihn schon vor der WM außer Gefecht gesetzt hat. Aber die mussten ja gewinnen und da war ich noch mehr erstaunt darüber, wie man in dieses Spiel gegangen ist.
Ja, schon, aber ich glaube, bei Kolumbien hast du halt immer so schon das Vertrauen auf die, wir machen schon irgendwann ein Tor, finde ich schon irgendwie gespürt. Also war klar, es wird irgendwann nochmal einen Standard geben. Es war klar, es gibt vielleicht halt doch den einen Steckpass von Quintero wieder auf Falcao oder, ja, also ich fand halt, die hatten viel mit sich selbst zu tun nach der Rames-Auswechslung. Mhm. Und ich finde halt, Kolumbien ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die, also Polen-Spiel hat, glaube ich, auch viel überblendet. Kolumbien ist eher so, also ich sehe Kolumbien so vom Style her eher an dem Japan-Spiel und an dem Senegal-Spiel als jetzt an dem Polen-Spiel, wo sie gegen Japan natürlich in Unterzahl waren. Das ist jetzt keine Mannschaft, die den Gegner dominiert, aber halt durch die, finde ich, unfassbar gute Dreierreihe, wobei ich Cuadrado gestern nicht gut fand, aber Cuadrado, Quintero, James, wenn die spielen, da ist schon echt was dabei. Also da geht halt mal schon ein richtig guter Pass, dem sonst keiner einfällt. Oder eben eine Standardsituation.
Ja, genau, so wie es jetzt in dem Spiel war, dann das 1-0 in der 74. Minute durch Jeremina. Und weil du jetzt die Dreierreihe ansprichst, das haben wir jetzt schon sehr häufig im Rasenfunk gemacht, nach dem Spiel gegen den Senegal würde ich auch gerne nochmal kurz die Sechser hervorheben, also Sanchez und Barrios, der durfte jetzt in dem Spiel nicht ran, also Uribe war der Nebenmann von Sanchez, aber die sind ja unglaublich jung, Barrios und Sanchez, 23 und 24 und stehen da echt sehr, sehr stabil. Und wenn man sich wenn man das Alter damit reinrechnet und guckt, okay, wie viele WM-Turniere können die dann vielleicht noch für Kolumbien spielen, dann sage ich, okay, auf der Position sieht das eigentlich ganz gut aus mit Blick auf die Zukunft.
Ja, wobei ich fand, dass Sanchez schon ein bisschen gebraucht hat, um sich da wieder richtig einzufinden, ja, nach seiner roten Karte.
Ja, ja, das stimmt. Also, aber dann fand ich es sehr solide.
Aber dann war es gut, ja.
Okay, also Senegal draußen, damit zum ersten Mal seit der WM 1982 keine afrikanische Mannschaft mehr in der K.O.-Runde mit dabei. Ja, also vor allem die Art und Weise des Ausscheidens. Lass mal über die Fairplay-Wertung an der Stelle sprechen. Also es ist ja, es ist ja schwierig, auch von Seiten der FIFA. Die müssen irgendein Kriterium mit einziehen, was mit dem Turnier zu tun hat, wenn sie nicht auf diese völlig alberne FIFA-Weltrangliste zurückgreifen wollen. Aber muss es dann wirklich eine Fairplay-Wertung sein? Könnte man nicht? Ich habe mir gedacht, warum macht man nicht nach jedem Spiel, egal wie es ausgeht, ein Elfmeterschießen zwischen den beiden Mannschaften? Hast du auch noch was für die Zuschauer? Und sollte es darum gehen, dass die beiden Mannschaften später im direkten Vergleich nach Tordifferenz und so weiter gleich sind, dass man dann sagt, okay, gut, dann kommt derjenige weiter, der dieses Elfmeterschießen gewonnen hat. Denn irgendwie, ich finde, das ist ein sportlicheres Kriterium als so etwas wie gelbe Karten, wo halt dann auch sehr viel Druck auf den Schiedsrichtern liegt im Nachhinein.
Ja, wäre bestimmt ein witziges Spektakel, aber du hast halt oft dann Elfmeterschießen, die überhaupt nichts bringen. Also, wem bringt das was? Also, da kannst du dann vielleicht noch irgendwie 5.000 Euro für einen guten Zweck irgendwie auslosen oder ausloben für den Sieger des Elfmeterschießens. Ich habe mir gedacht, du kannst ja auch sagen, also, dass halt dann das Ergebnis, wenn wirklich alles patt ist, dass dann das Ergebnis gegen den nächstbesseren Gruppengegner herangezogen wird.
Ja.
Also wenn jetzt auf Platz 2 und Platz 3 alles patt ist, wie jetzt zwischen Senegal und Japan, dass man dann halt sagt, okay, wir haben die beiden gegen den Gruppenersten gespielt und wer war da vielleicht besser? Es ist auch nicht gerecht, natürlich, aber es wäre zumindest dann nochmal ein weiteres sportliches und schon sportliche Leistung, durch sportliche Leistung erbrachtes Kriterium. In dem Fall wäre dann natürlich auch Japan weiter gewesen, weil sie gegen Kolumbien 2-1 gewonnen haben. Also so könnte man auch verfahren. Andererseits, ich finde ja diese Idee mit der Fair-Play-Wertung jetzt gar nicht so verkehrt, weil die FIFA halt auch sagt, mein, die richtigen Kloppertruppen, die bestrafe ich halt dadurch nochmal so ein bisschen. Und jetzt, dadurch, dass es jetzt auch wirklich mal eingetreten ist bei einer WM, gibt es vielleicht halt doch auch das ein oder andere Mindset bei einer Mannschaft, zu sagen, okay, vielleicht vermeiden wir auch mal ein bisschen gelbe Karten, wobei sie das eh tun.
Ja.
Weil du ja nach 2 gelben Karten schon gesperrt bist. Was ich an der Fairplay-Wertung halt oder an dieser Regelung richtig blöd finde, ist halt, dass es natürlich kein einheitliches Maß bei Schiedsrichtern gibt, die über mehrere Spiele hinweg, dass du sagen kannst, es wird immer dasselbe Maß angelegt, wann eine gelbe Karte gezeigt
wird. Ja, klar.
Oder wann die erste gelbe Karte im Spiel gezeigt
wird. Wie könnte auch, das wird auch nie eben so sein, aber.
Und das macht es halt so ein bisschen unfair. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, also ich habe bei weitem nicht alle 6 gelben Karten für den Senegal oder die 4 gelben Karten für Japan im Kopf.
Nee. Also ich habe nochmal nachgeguckt, da waren in der Schlussphase 2 für Senegal im letzten Spiel gegen Japan mit dabei. Aber das ist halt dann so. Ich meine, irgendein Kriterium muss man auch heranziehen. Anderen interessanten Gedanken fand ich, das habe ich bei Twitter gelesen, leider fällt mir gerade die, ach doch, das war 11 gegen 11, bei dem ich mir auch immer die Heatmaps raushole, beziehungsweise die durchschnittlichen Positionen der Spiele und die Expected Goals. Der hat getwittert, warum lässt man nicht alle Gruppenzweiten, alle Gruppenersten noch einmal in einem Ranking gegeneinander antreten? Also, dass du eben sagst, okay, gut, der beste Gruppenerste auch übergreifend über die Gruppen, der spielt dann gegen den schlechtesten Gruppenzweiten übergreifend über die Gruppen, wird vom Termin her ein bisschen schwierig, aber man könnte es zumindest auf Turnierbäume hin ausblitten, dann geht es nämlich für jeden noch um was. Dann wissen wir auch später erst, wer gegeneinander spielt und es ist nicht mehr so
ganz Ranking armer. Wie bei der NFL.
So ja, so ein bisschen, aber den Gedanken fand ich eigentlich ganz nett, weil man dann auch, also klar könnte man da auch wieder einwenden, hey, jemand, der zum Beispiel Panama in der Gruppe hatte, ist dann schon mal bevorteilt gegenüber anderen. Das stimmt. Andererseits ist ja jetzt die Art und Weise, wie dann die Turnierbäume gebildet werden, auch relativ zufällig. Deswegen, warum nicht? Dann geht es für alle um was und dann geht es auch um Tore und dann lässt du vielleicht so Spiele nicht immer bei 1-0 austrudeln, weil jetzt beide sich dann drauf verständigen, okay, gut, dann habt ihr halt gewonnen, alles gut, alles easy, wir sind eh schon weiter. Sondern es geht dann eben um die Frage, okay, gut, wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, dann kriegen wir vielleicht einen etwas leichteren Achtelfinalgegner. Fand ich einen interessanten Ansatz.
Ja. Zwei Gegenargumente. Eins ist tatsächlich ganz banal eben die Termine, wie du sagst. dass halt jemand, der in der Gruppe A gespielt hat, plötzlich gegen Gruppe H los, und wann lässt man die dann gegeneinander spielen? Wenn da 3 Tage Unterschied ist, ist schon ein großer Wettbewerbsnachteil. Mhm.
Aber da könntest du ja sagen, wir machen A bis D und E bis H. Aber gut, klar, wird sich ja eh wieder ändern mit 48 Mannschaften, hast recht. Und zweites Gegenargument?
Das zweite Gegenargument ist tatsächlich einfach die Planung für die Fans auch. Weil du nie sagen kannst, wo ist dann eigentlich der Spielort fürs Achtelfinale.
Ja, stimmt, richtig. Jetzt habe ich die Faninteressen vergessen. Mai, oh Mai, was ist da passiert?
Hast also, recht, ja. Klar, du hast so auch immer die Unbekannte, ist es Gruppe 1, also ist es Erste oder Zweiter, muss ich jetzt nach Nischni Novgorod oder nach Wolgograd. aber halt so völlig außer Acht ist halt richtig schwierig, glaube ich.
Ja, da hast
wenn
du schon
gar recht. Nicht weißt, wenn du 8 verschiedene Reiseziele hast und in 8 Orten irgendwie schon ein Hotel blockst, weil du vielleicht denkst, dass du das 8-Finger-Ticket hast. Wenn du weiter, also,
ja. Völlig richtig.
Aber ein interessanter Ansatz, da kann man vielleicht nochmal
drüber nachdenken. Ja, aber du hast schon recht, Fans. Aber macht die FIFA first, aber nee, die FIFA wird da. Ach, komm, in Katar, da sitzen sie Katar eh alle aufeinander. Vielleicht. Da ist es ja kein Eben. Problem. Und dann haben wir ja nur irgendwie flächenmäßig die größte WM aller Zeiten mit Mexiko, Kanada und USA. Was soll da schiefgehen? Das ist gar kein Problem.
Ist doch mir doch egal, ob ich das Achtelfinale dann in Toronto oder in Mexico City gucke.
Eben, ich meine, wo ist da eigentlich auch der große Unterschied? Ich meine, jetzt müssen sie ja erstmal rausfinden, sind dann eigentlich alle 3 Nationen gesetzt? Wie machen wir das? Also natürlich werden sie irgendwie gesetzt sein, aber sie wollen es offiziell nur nicht zugeben. Ach, es ist so spannend, die FIFA.
Lass mal weitermachen.
Ja, lass mal weitermachen. Japan gegen Polen, das 1:0. 6 Wechsel bei Japan, unter anderem ohne Hasebe, Kagawa, Inui und Osako. Kannst du mir erklären, warum man bei diesem Spiel gegen Polen, bei dem es ja noch ums Weiterkommen ging, 6-mal wechselt? Habe ich da irgendwas übersehen?
Nee, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Also wirklich überhaupt.
Das lässt sich auch taktisch nicht erklären, oder? Ich habe
die Tabelle nicht verstanden. Nee, gar nicht. Also, außer er hat wirklich schon vornherein gesagt, er spielt die ersten 2 Gruppenspiele voll und hat den anderen schon gesagt, sie dürfen dann im dritten Gruppenspiel spielen. Ja. Vielleicht, weil er gar nicht damit gerechnet hat, noch dabei zu sein. Ich weiß es nicht. Also, ich fand das auch ganz seltsam, und das hat halt auch wirklich überhaupt nichts sportlich gebracht.
Ja. Genau, also die haben taktischer genauso gespielt wie sonst.
Schlechter.
Und nur halt eine Stufe schlechter, genau.
Genau. Also Yamaguchi da im zentralen Mittelfeld, auch Gotoku Sakai auf rechts, das hat mir alles nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. Auch Okazaki Muto haben, glaube ich, vorne gespielt, genau, oder?
Ja.
Ja, nee, also Osako ist einfach der Beste. Das hat er jetzt schon.
Da hat so viel gefehlt, auch so die Ruhe von Makoto Hasebe im Spielaufbau. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Polen.
Inui auch.
Ja, total. Und auf der anderen Seite hast du einen Polen, bei denen auch viel rotiert wurde, aber eher aus anderen Gründen. Und da ging es dann darum, sich irgendwie aus dem Turnier zu verabschieden. Und jetzt haben die 1-0 durch Bednarek das Ding gewonnen. Ich fand aber, dass Polen auch in diesem letzten Spiel jetzt nicht ein komplett anderes Gesicht gezeigt hat als in den 2 Gruppenspielen davor.
Nee, fand ich auch nicht. Ich finde halt, Polen passt, glaube ich, besser zu Japan. Also, weil Polen durch ihren doch recht langsamen Aufbau, aber die Japaner sind jetzt auch nicht so giftig im Anlaufen. Die stehen auch eher und verschieben gut und schauen, dass sie die Bälle in anderen Zonen gewinnen, als das, glaube ich, den Polen massiv wehtut. Mhm. Dann die Körperlichkeit, die Polen halt an den Tag legen, kann dann doch mit den Spielern das Ball annehmen, drehen, behaupten, am nächsten Ball. Und dann eben auch die Standardstärke, wo ihr auch schon gesagt habt, so Japan gegen Kolumbien im Kopfball überlegen, was ist da denn los? Und auch gegen den Senegal war das nicht so schlecht. Aber jetzt hat man halt dann doch mal gesehen, dass eine Mannschaft, glaube ich, bei Standards einfach auch besser ist gegen Japan.
Ja, war eine schöne Volley-Abnahme nach einem Freistoß, der sehr lange in der Luft war, und dann setzte ab dem 1:0 von Kolumbien im Parallelspiel ein, dass Japan nur noch den Ball in den eigenen Reihen hielt, weder Gegentor noch gelbe Karte gegen sich riskieren wollte und das so runtergespielt hat. Der Trainer hat dann da auch nachgesagt, ja, es tut mir leid, aber es erschien ihm notwendig, aber hat halt total drauf spekuliert, dass bei Senegal gegen Kolumbien nichts mehr passiert. Ich fand's schwierig. Es ist natürlich legitim, ey, wenn du weiterkommst, du kannst es machen, wie du möchtest. Er hat ja keine Regel damit verletzt und auch sein Team nicht. Aber insgesamt schon nicht das, was man so von einem sportlichen Turnier sehen möchte, fand ich dann.
Wie siehst du denn das? Bei uns in der Redaktion gab es gestern eine Diskussion, ob man dann auch Polen noch einen Vorwurf machen konnte, weil die Polen haben halt dann auch nichts mehr gemacht.
Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die haben ja geführt, die wollten unbedingt nochmal mit einem Dreier nach Hause fahren, haben auch vorher jetzt sich nicht komplett hängen lassen. Sehe ich nicht, weil wenn die dann draufgehen und in Konter zum 1:1 laufen, dann, die haben ja quasi ihre eigenen Probleme, die auch zu Hause auf sie warten. Und da finde ich es dann okay, dass du beim 1:0 sagst, hey, die anderen müssen ja eigentlich, wir bleiben jetzt hier bei unserer Führung. Also ich würde da dem Team, das den Sieg vor sich hat, weniger einen Vorwurf machen als dasjenige Team, was eigentlich kommen müsste. Also fand ich jetzt nicht.
So habe ich es auch gesehen. Aber andere haben halt auch gesagt, ja, Mai, Polen hätte sich da noch irgendwie guten Eindruck machen können, noch mehr. Aber einerlei. Nee, aber ich bin dabei.
Also insgesamt etwas schwierig. Japan spielt jetzt dann gegen Belgien und Kolumbien gegen England in den Achtelfinalspielen. Und damit sind wir dann auch schon bei dem Spiel gelandet, was so ein bisschen das Filetstück des gestrigen WM-Tages sein sollte. England gegen Belgien 1:0 gewinnt. Belgien, es gab insgesamt 17 Änderungen in den Startformationen der beiden Teams. 17, das ist auch mal wieder ein WM-Rekord. Das ist eine Weltmeisterschaft der Rekorde. Und vor allem Roberto Martinez von Belgien hat gesagt, ja, also man geht jetzt mal an das Spiel schon mit der Maßgabe ran, man muss es nicht unbedingt gewinnen. Und irgendwie fand ich seine Reaktion nach dem wunderbaren 1:0 von Janucaj dann auch ganz treffend, also komplette Euphorie habe ich da nicht gesehen in den Augen. Wie bewerten wir denn jetzt dieses Spiel? Kann man aus so einem Spiel irgendetwas mitnehmen, außer dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier mal so den zweiten Anzug von beiden gesehen und folgendermaßen sah das dann aus?
Ja, ich finde schon, dass man was sagen kann, aber wirklich nur individuell für verschiedene einzelne Spieler, von denen man sich vielleicht erhofft hat, dass sie sich noch ein bisschen mehr für die Startelf anbieten. Weil ich finde, bei Belgien hast du halt, also wenn du jetzt von beiden die eigentlichen Elfen nimmst, die die ersten zwei Spiele gespielt haben, wo man sagt, das ist jetzt die Startelf und so würden die auch im Achtelfinale spielen, habe ich bei Belgien nach wie vor noch so ein bisschen das Problem mit dem 3-4-3, wenn du mit Carrasco auf Außen spielst.
Ja, warum? Ja, doch eigentlich.
Weil mir der einfach defensiv nicht stark genug ist. Du hast halt schon sehr dreikantige Innenverteidiger, die jetzt auch nicht die schnellsten sind, sage ich jetzt mal. Und da bräuchte, also ich finde, da brauchst du halt schon irgendwie einen, der eher Außenverteidiger als Außenstürmer ist in einem 3-4-3 oder im 3-4-2-1. Ist so meine Meinung. Also gerade wenn du halt gegen eine schnelle Mannschaft spielst oder gegen eine Mannschaft spielst, die halt auch sehr stark über die Außen ist und halt genau immer in diesen Korridor oder in diesen Raum bei einer Dreierkette hinter den aufgerückten Stürmer, Außenstürmer oder Außenspieler ist, will. Und ja, ich weiß nicht, ob du halt mit Belgien so, mit der Mannschaft, die in den ersten zwei Spielen so spielen kannst, gegen eine richtig, richtig starke Mannschaft.
Ja, vor allem, wenn du ja auch eine Doppelsechs hast, wo sich einer der Sechser im Ballbesitz fröhlich nach vorne verabschiedet, was er auch soll, Kevin genau. De Bruyne. Also sprich, sonst könnte man ja sagen, hey, einer der Sechser kann ja dann quasi aushelfen auf der Seite, die dann etwas offener ist. Aber stimmt schon, das ist schon ein gutes Argument. Und hast du da jetzt dann jemanden gesehen, der sich da, also hat Chatli dich dann so überzeugt jetzt gegen England, dass du sagst, der sollte die Carrasco-Rolle übernehmen?
Es war okay, ich habe zumindest den Eindruck gehabt, dass er ein bisschen defensiv orientierter ist. Aber er hat mich jetzt auch nicht endlos überzeugt. Ich fand tatsächlich eigentlich Thorgan Hazard auf der anderen Seite besser.
Ja.
Der hat das richtig gut gemacht und er hat vor allem auch, finde ich, defensiv ganz gut gemacht. Da war ich echt überrascht, weil ich Thorgan Hazard jetzt die Rolle als linken Außenflügelmann in einem 3-4-2-1 echt nicht zugetraut hätte. Also da wäre ich jetzt nicht auf Anhieb drauf gekommen. Dass er das Spiel.
Vor allem gegen einen Marcus Rashford und Loftus-Cheek hat sich ja auch häufig auf seine Seite fallen lassen. Also hatte da jetzt auch einen Spieler, wo man sagt, da müssen wir erstmal gucken, wie man da den Defensiv-Zweikampf gewinnt.
Und Alexander Arnold, nicht wenig Offensivdrang hat, was man so in der Champions League gesehen hat. Also das fand ich ganz gut, aber weiß ich nicht, ob er den dann auf die rechte Seite ziehen könnte statt. Also weiß ich auch nicht. Also das war so das, was mich bei Belgien interessiert hat und dann fand ich es noch ganz ansehnlich oder überraschend, wie gut eigentlich Fellaini und Januzaj auf den offensiven Positionen gespielt haben. Janu sah jetzt nicht durchgängig, aber das Tor war natürlich wirklich allererste Klasse.
Wahnsinn.
Da hat mir vor allem auch die Bewegung davor sehr, sehr gut gefallen, wie Batshuayi den zwei Mann, glaube ich, in die Mitte mitzieht, weil er den Lauf macht. Dann der Ball wieder rausgeht auf Januzaj, sodass der eine 1-gegen-1-Situation hat, wo er wirklich mit einer sehr fluiden, sehr intelligenten Bewegung den Verteidiger verliert und die dann auch richtig, richtig schön ins Tor schießt. Und ich fand die Reaktion von Martinez eigentlich ziemlich cool, weil er so die Hand geschüttelt hat. So.
Ja. Stimmt schon, aber in seinen Augen war nicht voller Endorphin zu sehen.
Ich finde aber, sie haben relativ schnell nach dem Spiel jetzt nicht gesagt, oh scheiße, wir sind der Erste, sondern schon gesagt, also wir wollten gewinnen, weil wir wollen einfach das gute Gefühl und wir wollen schon auch die Autorität von dem Gruppenersten ausstrahlen und man muss eh alle schlagen. Also das war dann, glaube ich, schon okay.
Genau, und das hat uns ja auch noch einen besonderen WM-Moment geschenkt, als Michy Batshuayi, oder wie ich ihn jetzt nennen werde, Batshuayi, den Ball wegdreschen wollte und am Pfosten, am kurz entfernten Pfosten dabei direkt auf seinen Kopf zurückging. Ja, er hat selber schon mit Humor nehmen müssen, was soll er auch tun? Das Internet hat sich schon eine halbe Stunde über ihn lustig gemacht, bevor er überhaupt Möglichkeit hatte, selber zu reagieren. Aber war irgendwie eine witzige Szene.
Auf jeden Fall. Aber ich finde, also er ist auch der richtige Typ. Er lacht wirklich, glaube ich, am lautesten über sich selbst. Also war eine lustige Szene und es hat auch in Anführungszeichen genau den richtigen getroffen, weil er eben, glaube ich, auch sehr gut über sich selbst lacht.
Ja, und getroffen im wahrsten Sinne des Wortes.
England. Mir hat dir England gefallen?
Also ich fand, insgesamt war das kein ganz schlechtes Spiel, auch wenn du gesehen hast, bei beiden halt zweiter Anzug, da hat noch nicht alles gepasst. Bei Belgien hat es mich irgendwie gewundert und das hat irgendwie auch mit England zu tun, dass die Außen von Belgien gar nicht so breit standen, wie ich es erwartet hätte im Spielaufbau. Und das hat aber auch damit zu tun, dass England, fand ich, ganz gut die Räume zugestellt hat und dann hatten die, glaube ich, immer wieder den Drang, ins Zentrum zu gehen. Also konnten sich davon nicht so ganz lösen. Ich hätte es schon sehr gerne in Bestbesetzung gesehen, diese Partie. Das hätte mir schon sehr gut gefallen. Ich finde, Loftus-Cheek hat wieder eine gute Leistung gezeigt. Marcus Rashford, okay, dass nochmal Cahill in der Verteidigung auflaufen durfte und es trotzdem irgendwie die, ich glaube, zweitjüngste Startelf der bisherigen WM war, ist eine nette Anekdote. Pickford hat wieder zwei, drei gute Momente gehabt. Der scheint wirklich ein Rückhalt zu sein und das konnte man ja nicht immer über englische Torhüter sagen. Also ich fand jetzt England weder total berauschend noch total schlecht. Ich fand, es war eine solide Leistung. Es wäre jetzt halt typisch englisch, wenn man im Achtelfinale gegen Kolumbien rausginge.
Ja, das stimmt. Das wäre typisch. Aber glaube ich nicht.
Warum?
Weil England schon also allein durch die Standards, ich sehe, obwohl jetzt Mina zwei Offensivstandard-Tore gemacht, aber ich finde Kolumbien bei Defensivstandards nach wie vor nicht gut. Da hat England dann wirklich schon ein großes Faustpfand. Mhm. Ich fand halt auch, die haben sich offensichtlich auch was überlegt und auch Standards einstudiert, wie man gegen Panama gesehen hat. Also das ist so Standard großes Thema, wo es für mich auf Englands Seite ausschlägt. Und ich glaube, dass das englische Team, so wie es da steht, auch die Autorität hat oder auch die spielerische Klasse hat, um auch gegen Kolumbien mehr Ballbesitz zu haben und kontrolliert offensiv das Spiel zu machen. Mhm. Und dann auch die Chancen zu haben. Also ich glaube, aber es wäre natürlich Klassiker, ne? Also totale WM-Euphorie durch zwei gute Spiele, aber jetzt natürlich gegen schwache Gegner, dann ein Spiel, das ein Muster ohne Wert war, irgendwie verschenken mit 0-1 gegen Belgien, um dann in die K.O.-Runde richtig durchzustarten, aber dann sofort irgendwie 1-2 gegen Kolumbien zu verlieren. Das wäre schon ziemlich englisch.
Ja, genau. Ich habe schon gestern dann den Tweet eines englischen Journalisten gesehen, der gesagt hat, okay, the most English way to do it wäre, also England geht direkt gegen Kolumbien raus, Brasilien, die man vermeiden wollte, verlieren ihr Achtelfinale gegen Mexiko und Belgien wird Weltmeister. Aber gut, gucken wir mal an.
Ja. Ich habe noch einen Tweet gelesen, die gesagt haben, die B-Mannschaft von Belgien, oh mein Gott, ist besser als die A-Mannschaft von Deutschland.
Ja, kann man nicht so wirklich widersprechen an der Stelle.
Zumindest bei diesem Turnier.
Absolut, und sogar Fellaini hat echt einige schöne Aktionen gehabt, wenn auch gut bei der großen Chance, die er hatte, hat er Thema Körperbeherrschung schwierig. Das ging dann eher so in die Richtung, wie ich auch so einen Ball verarbeitet hätte.
Tipp-Kick.
Aber das, ja, genau. Aber das darf halt auch mal passieren. Und dann hatten wir noch Panama gegen Tunesien. Vorher haben wir dieses Spiel ein bisschen mit Ironie behandelt hier im Rasenfunk. Dabei lag da ja noch viel Wert drin. Vor allem, nein, eigentlich für beide Teams. Also Panama hätte die historische Chance auf den ersten WM-Punkt gehabt. Man hatte auch die erste Führung bei einer Weltmeisterschaft. Aber am Ende hat es dann doch Tunesien 2-1 gewonnen. Und ich würde sagen, auch zu Recht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Tunesien war die deutlich stärkere Mannschaft. Hatten so eine Phase, in der Panama das Tor gemacht hat, das 1-0, da hat es mal nicht so gut funktioniert, aber ich sag mir, über 80 Minuten war das die deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Mhm.
Fand ich auch. Und mich hat es auch überrascht, wie gut Tunesien jetzt eigentlich im Verlauf dieses Turniers mit den ständigen personellen Rückschlägen umgehen konnte. Also erinnert sich ja jeder noch dran, nach 6 Minuten verletzt sich der Torhüter gegen England, muss dann nach einer Viertelstunde raus. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Ständig musste man aussortieren, und hätte nicht Joachim Löw so wild durchrotiert, dann wäre Tunesien wahrscheinlich die Mannschaft, die die meisten Spieler im Kader eingesetzt hatte jetzt in den ersten Gruppenspielen. Und ich muss sagen, dafür, dass es auch eine junge Mannschaft ist, die gar nicht so viel Erfahrung mitbringt, im Vergleich auch jetzt direkt hier mit Panama, die schon sehr, sehr lange so zusammenspielen, fand ich, sah das sehr, sehr rund aus, hatte auch ordentlichen Zug. Und mir hat es auch einfach gefallen zu sehen, beide Mannschaften wollten definitiv hier was holen. Es war für beide was drin. Die Geschichte mit Panama wäre noch die etwas größere gewesen, weil es der größere Underdog war. Aber dass Tunesien da mit einer guten Leistung verdient, 2-1 gewinnt, war irgendwie für mich fast eigentlich das netteste Spiel des gestrigen WM-Tags, weil da ist eigentlich fast immer was passiert.
Ja, ich finde, du hast halt richtig gesehen, dass Tunesien auch richtig Fußball spielen kann und einen richtigen Plan hat, wenn es halt der Gegner zulässt.
Genau.
Also wenn sie Gegner haben, die so ein bisschen ihrer Kragenweite oder ein bisschen drunter sind. Das würde mich als Tunesien dann auch sehr optimistisch machen, was wieder die folgende Qualifikation angeht, wenn man sich dann eben in einer wirklich grausamen Afrika-Qualifikation, das muss man ja schon sagen, dass du da im Gruppensystem immer nur als Erster dann zur WM fährst, würde mich das dann optimistisch stimmen. Ich fand Kasri ganz gut, der war immer anspielbar, der war immer unterwegs, das war so ein ekliger, kleiner Kreisläufer-Stürmer, der hat denen da vorne richtig wehgetan. Ich fand es gut, wie der das Tor gemacht hat, Youssef. Mhm. Wenn Youssef immer wieder mit vorne reingestoßen ist, weil er halt auch eben ein großer, rothaariger John Hartson-Verschnitt ist, der dann da auch seine Kopfballstärke eben versucht hat auszuspielen. Und ja, also
die haben das
war okay. Und wenn die gegen England jetzt nicht in der vorletzten Minute das Tor kriegen, ja, also geht's da auch noch um ein bisschen mehr.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dann hätten beide 4 Punkte gehabt. Gut, Tunesien hat schlechtere Tordifferenz, ist eh alles jetzt Hokuspokus und Konjunktiv, aber genau, ordnet es ganz gut ein. Also,
aber Tunesien in 3 Spielen 3 Torhüter eingesetzt.
Ja, das muss man auch erstmal. Das muss man auch erstmal schaffen. Es ist eine WM, eine etwas kuriose WM. Und da stelle ich mir die Frage, Flo, wird diese Kuriositäten aneinanderreihung auch im Achtelfinale weitergehen? Die ersten Spiele am Samstag werden sein: Frankreich gegen Argentinien und Uruguay gegen Portugal. Lieber Florian, auf was können wir uns denn da freuen?
Das fand ich gut, wie gestern Stefan Kunz in der Halbzeit genau dieselbe Frage gestellt wurde. Auf was können wir uns in der zweiten Halbzeit zwischen England und Belgien freuen? Und er hat gesagt, auf nichts.
Ja, aber dieser Fatalismus hat mich auch fast ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Weil so schlimm war dieses Spiel nicht, trotz der ganzen Wechsel. Und klar, man hätte sich vor dem Turnier, dachte man, boah, das wird das Aufeinandertreffen, wo es um den Gruppensieg geht. Stimmte ja auch, nur waren beide schon vorher qualifiziert. Ja, okay. Aber ja, lass mal Frankreich gegen Argentinien und Uruguay-Portugal.
Entschuldigung. Frankreich-Argentinien hat das Potenzial in sehr viele Richtungen, weil ich sehe da zwei taktisch etwas verunsicherte Mannschaften. Also sowohl der eine Trainer als auch der andere Trainer hat für mich noch nicht so richtig das gefunden, wie das Spielsystem am besten funktioniert. Mhm. Also Sampaoli probiert immer noch rum, wie er Messi am besten einsetzt. Das hat das letzte Mal wohl ganz gut geklappt oder noch am besten geklappt gegen Nigeria als die 2 Spiele davor. Aber so richtig stabil war das ganze Konstrukt immer noch nicht. Und bei Frankreich fand ich, sie waren im zweiten Spiel besser auf dem Weg dahin, was zu finden. Und dann hat Deschamps gesagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, das nochmal auszuprobieren. Gegen Dänemark spielen wir mal ganz anders. Mhm. ein Spiel 0-0, weil das reicht uns ja. Und ich sehe da schon Möglichkeiten, wie Argentinien auch Frankreich wehtun kann. Ich sehe Frankreich auf jeden Fall favorisiert. Aber dann ist halt wiederum das, also ich freue mich irgendwie schon auf das Spiel, aber ich habe das Gefühl, so erstes Achtelfinale, ein Nachmittagsspiel. Keiner von beiden, also für beiden wäre es eine Riesenenttäuschung, wenn sie ausscheiden würden. Es kann halt auch so bis 86. Minute 0-0 und dann Elfmeter oder ein Freistoß sein. Also, ja. Was denkst du, wird das Spiel?
Das deckt sich erschreckend mit meinem Gefühl, was ich bei diesem Spiel habe. Also ich glaube auch, das wird relativ vorsichtig angegangen werden. Sollte irgendwie ein Tor fallen, relativ früh, dann kann es auch eine wilde Geschichte werden, aber ich sehe beide auch eher abwarten. Ich glaube auch, dass es, also ich glaube, aus taktischer Sicht wird es hochinteressant werden, weil bei beiden stellt sich die Frage, wie lösen sie Probleme, die in den Gruppenspielen schon zu sehen waren, die da aber nicht immer bestraft wurden. Bei Frankreich ist es die Frage, will man wirklich wieder auf den Gegner warten und nicht offensiv anlaufen, weil das hast du zum Beispiel im Nigeria-Spiel von Argentinien auch gesehen, das kann einen sehr guten Effekt haben bei Argentinien. Und mich hat es gewundert, warum hat niemand Mascherano so wirklich aus dem Spiel genommen? Dann will ich nämlich erstmal sehen, wie Argentinien da hinten raus kombiniert und zu Messi kommt. Dann lässt er sich nämlich ganz schnell wieder fallen. Das ist so meine Prognose. Das ist genau das, was du möchtest, dass Argentinien...
Kroatien hat das ganz gut.
Genau, stimmt.
Die Passwege auf Messi zugestellt.
Ja. Genau, aber Mascherano hatte da zum Beispiel auch wahnsinnig viel Ballkontakte. Und der ist halt...
Ja gut, weil die haben die Wege zugestellt und nicht den
Mascherano angegriffen. Ja, stimmt, genau. Also das ist die Frage. Und das hat aber jetzt Frankreich bisher auch noch nicht gezeigt, dass man das so wirklich überzeugend machen konnte. Und auf argentinischer Seite, klar, die große Messi-Frage. Ich finde aber auch, die Verteidigungsreihe ist da immer auch noch eine, auf die man gucken muss. Also wenn die in viele Laufduelle gehen, dann merkst du das. Das hast du auch schon gegen Nigeria gesehen. Und da ist natürlich wiederum Frankreich hochgefährlich. Das heißt, da stellt sich die Frage, okay, wie weit schiebst du die raus? Wie hoch sollen die stehen? Kann man da irgendwie noch Staffelungen erzeugen, dass sich einer von denen fallen lässt? Also ich glaube, taktisch wird es hochinteressant, so oder so, egal wie es ausgeht. Aber vom Gefühl her glaube ich auch, das ist ja sowieso die Tendenz bei Weltmeisterschaften, ist ja in der Regel ab der K.O.-Phase wird es immer defensiver bis hin zum Finale. Sowohl von den Ergebnissen her sehr häufig, als auch von der Herangehensweise der Teams her, weil man hat halt dann auch was zu verlieren. Das merkst du dann oft sogar den Underdogs an. Und ehrlich gesagt deckt sich das dann auch fast schon mit meiner Erwartung des anderen Abendspiels, dann Uruguay gegen Portugal, da erwarte ich jetzt auch kein 4-4. Also vielleicht noch Elfmeterschießen.
Nee, aber ich freue mich total auf das Spiel, weil das wird richtig, richtig hässlich. Das wird richtig schön hässlich. Das wird ganz viele Zweikämpfe. Es wird extrem viel auf dem Boden gelegen werden. Es wird diskutiert werden mit dem Schiedsrichter. Ich erwarte 8 VAR-Reviews. Also,
es wird das UFC-Match unter den Weltmeisterspielen.
Es wird groß. Es werden alle immer, es wird vorher so für den Otto-Normal-Fan wird es heißen, das Duell Ronaldo gegen Suarez, die Offensivkünstler untereinander, und es wird einfach ein Gemetzel geben. Gott des Gemetzels. Und ich finde es herrlich. Also, ich freue mich total. Es kann aber auch, also, und das ist das, das wird wirklich hässlich, aber es kann auch 2-2 ausgehen.
Genau.
Finde ich schon. Also, das ist, wenn Portugal wieder irgendwie einen Elfmeter und einen Freistoß und irgendwie einen Ronaldo-Kopfball oder so und Uruguay vielleicht dann doch mal irgendwie einen Angriff über Cavani, wobei ich das nicht sehe, dass Portugal irgendwie einen Konter fängt. Aber Cavani setzt sich am 16er durch, spielt durch auf Suarez und der mit seiner Abschlussstärke haut irgendwie einen Winkel und dann noch einen Kopfball von Jiménez hinten raus oder von Godin. Also kann auch 2-2 ausgehen. Aber ich erwarte, glaube ich, da auch eher ein 1-0 oder so. Oder Verlängerung.
Schauen wir mal, wir haben auch noch keine riesigen Torwartfehler bei dieser WM gesehen. Ich will es nicht jinxen und ich gönne es natürlich auch keinem Torhüter. Aber vielleicht diese engen Partien, das ist dann, das kann dann auch mal durch sowas entschieden werden. Was ist denn?
Dann am ehesten vielleicht noch bei Argentinien. Wobei ich Armani sehr gut fand.
Ja, hat vor allem diese eine Szene gegen Igalo in der 83. Da ist er einfach, vor allem in der Realgeschwindigkeit sah es so aus, als hätte er so breit gestanden, dass er leicht hätte getunnelt werden können. Aber dann in der Wiederholung hast du gesehen, nee, er hat den Enkelabknicker gemacht, also dass du das Knie nach innen knickst, da hätte der Ball wahrscheinlich nicht durchgepasst. Also das war dann schon ganz gut gemacht. Was ist denn so dein Fazit der WM-Vorrunde turnierübergreifend?
Ich finde jetzt, wenn man gerade mal auf die 16 Achtelfinalisten guckt, sehr viel Erwartbares dabei.
Ja.
Also, ich habe das gestern gesehen, wir bei Eurosport.de hatten wirklich nach der Auslosung der Gruppen im Dezember, am 2. Dezember oder wann das war, haben wir die Achtelfinale getippt. Mhm. Und wir haben es tatsächlich damals geschafft, 14 von 16 Achtelfinalisten richtig zu tippen. Und zwar sogar die Position, also 1 und 2.
Ja, Wahnsinn.
Das Einzige, was wir nicht richtig hatten, war Polen statt Japan, mhm, haben wir getippt und halt Deutschland statt Schweden als Gruppenerster in der Gruppe F. Und sonst alles. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir so unglaublich geile Typen sind, sondern einfach, weil es dann doch sehr erwartbar war. Mhm. Sehr viele europäische Mannschaften, die sich jetzt durchgesetzt haben, am Ende nur eine asiatische Mannschaft, keine afrikanische, mhm, Mannschaft. Das steht so ein bisschen über den Dingen und ich finde, dass man, jetzt ist halt mal so alles da, jetzt hast du auch echt gute Partien und auch ein interessantes Feld, das sich jetzt noch entwickeln kann über die nächsten Wochen und Runden und jetzt geht's so richtig los. Was mir nur sonst so aufgefallen ist, ist, dass du sehr viele Systeme hast, wo es keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr gibt und zwar nicht mal, also kein direkt vor der Abwehr, wie jetzt Busquets noch so ein Exot ist, mhm, und aber auch keine richtigen, wo ich sage, auch in einem 4-2-3-1-System, das mir jetzt noch mehr in Mode ist, als es eigentlich sein sollte, wo du so einen richtigen Spielmacher noch auf der 10 hast, finde ich sehr wenige. Mhm. Widersprich mir bitte gerne an jeder Stelle.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es haben schon auf dem Papier haben viele einen Zehner aufgestellt, aber die waren dann so gut zugestellt, dass du halt den Zehner ganz oft auf dem Flügel gesehen hast und dir dachtest, okay, cool, dann probier das also doch über außen. Ist ja in Ordnung, aber hätte man auch anders.
Ja, aber so Typen wie Deku oder halt so ein Maradona oder so diesen klassischen Zehner, den klassischen Spielmacher, der dann auch wirklich, ja, der war schon ein bisschen eins noch weiter hinten vielleicht, aber die fehlen mir und was mir auch aufgefallen ist, es gibt überhaupt keine gescheiten Flügelspieler mehr irgendwie so gefühlt. Also auch taktisch bedingt. Frankreich hätte halt die perfekten Flügelstürmer, aber so zwei Robben-Ribéry-Typen, die du halt permanent anspielst auf den Außen und dann gibt es irgendwie geile 1-gegen-1-Situationen und dann brechen die durch oder gehen da nochmal runter. Die kamen auch bisher so gar nicht zum Tragen, finde ich.
Ja, weil aber halt das auch die Gegner sehr, sehr gut verteidigen. Ja, also klar. Du hast so wenige 1-gegen-1-Situationen generell. Also sprich, wo auch klar ist, wenn jetzt der Offensivspieler das Dribbling und den Zweikampf gewinnt, dann hat der vor sich offenes Feld oder kann nach innen ziehen und den Abschluss suchen. Das hast du ganz wenig, weil also so das gängige gegen den Ball arbeiten ist halt so ein ganz, ganz enges 4-4-2. Und du siehst halt das, was wir in der Bundesliga auch schon beobachten konnten und ja auf europäischer Ebene, in der Europa League, in der Champions League auch. Die Mannschaften sind sehr, sehr, sehr gut im Verteidigen inzwischen.
Genau. Und das ist auch so eine Erkenntnis für mich, weil halt auch viele immer sagen, ja, das ist dann so langweilig, wenn der Iran da irgendwie mit einer Sechserkette gegen Spanien spielt oder so. Aber gerade halt die kleineren Teams zwischen, sage ich jetzt mal, 24 bis 32, die spielen halt nicht mehr so, außer Panama gegen England, wo es dann irgendwie, oder auch Tunesien gegen Belgien wäre jetzt mal ein Beispiel gewesen. Die haben gesagt, wir spielen jetzt mal mit und schauen uns das mal so an und dann kriegen wir halt 2-5 auf den Deckel. Ja? Das gab es früher viel häufiger. Mannschaften, die zur WM fahren und sagen, wir spielen jetzt einfach unseren Stiefel, weil wir sind jetzt einfach stolz dabei zu sein und wenn wir 5-1 verlieren, mein Gott. Aber das Scouting ist besser geworden, die Professionalität aller Verbände ist besser geworden, das Training ist besser geworden, das taktische Verständnis der Trainer ist besser geworden, das ist alles irgendwie enger zusammengedrückt.
Keine einzige Mannschaft ist so ein bisschen zusammen, ist eingebrochen gegen Ende eines Spiels, zumindest kann ich mich gerade keiner erinnern.
Genau, es passieren auch keine wahnsinnigen, krassen Fehler mehr, wo du sagst, da haben die komplett im Verbund irgendwie taktisch versagt, weil sie den einen überhaupt nicht in den Griff bekommen haben oder so. Und ja, das sorgt dafür, dass es halt dann vor allem verteidigen ist halt am Ende dann doch immer ein bisschen einfacher als angreifen.
So. Und was?
Aber ich finde trotzdem nicht, dass es eine schlechte Vorrunde war oder dass es deswegen zu wenige Tore gab oder so. Ich glaube, da werden auch andere Turniere immer verklärt. Ich glaube, ich fand die Vorrunde 2010 fand ich am grausamsten so in den letzten Jahren.
Also, ja, 2002 war jetzt auch nicht so
hat schon gepasst.
Und was sagt das über die deutsche Mannschaft, dass man in so einem Turnier nicht weiterkommt? Kann man da größere Schlüsse draus ziehen oder ist es Quatsch, weil es halt einfach von diesen drei Einzelspielen gegen drei jeweils sehr gut eingestellte Gegner abhing?
Also die Sachen, sie wurden jetzt schon auch hinlänglich irgendwie analysiert, finde ich, und auch schon viele Ansätze genannt. Ich glaube, wenn man so einen größeren Rahmen spannt, muss man sich schon die Frage stellen, ob Deutschland halt genügend wirklich durchsetzungsstarke Offensivspieler gerade produziert. Mhm. So. Ob es halt auch auf der Mittelstürmerposition nicht zu wenig gibt, mhm. Was da gerade angeboten wird oder sich anbietet für die Nationalmannschaft. Und halt eben auch so, ja, offensive Außen. Ne? Also wirklich, ich sag jetzt mal, Matthias Sammer würde sagen, so die individuellen Spieler, die Spieler, die halt so den Unterschied machen, die fehlen ihm gerade. Mhm. Und mir so ein bisschen auch. Ein bisschen.
Genau, und bei den bestehenden Spielern ist es nicht so, dass die ganz, ganz doll schlecht wären. Und man kann auch nicht klar sagen, auch wenn man das jetzt viel liest, hätte man Spieler XY mitgenommen, wäre alles anders gelaufen. Klar, das kann sein, aber ich halte von diesem Gedankenspiel nicht, weil das ist Mannschaftssport und du hast deutlich gemerkt, dass diese Mannschaft als Mannschaft mit sich zu tun hatte. Und da kannst du auf jeden Einzelnen zeigen und kannst bei jedem Einzelnen eigentlich Defizite feststellen. Aber ich finde es schwierig, da Einzelne herauszuheben. Und der Theorie nach ist halt ein Joshua Kimmich auf seiner Position im Weltfußball einer der Besten. Gesehen haben wir es jetzt nicht unbedingt bei dieser WM. Das hat aber wieder halt auch nicht nur individuelle Gründe. Also klar kann sein, dass er gerade in der Formkrise ist. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass er deutlich passiver gespielt hat ab dem Schwedenspiel, weil halt einfach er gegen Mexiko seine Seite immer so aufgerissen hat. Und dann ist, finde ich, es auch schwierig zu trennen. Okay, was davon ist jetzt quasi, er hat sich nicht zugetraut oder hat eine spielerische Krise und was davon ist vielleicht taktische Aufgabe, dass ihm gesagt wurde, du Junge, du kannst nicht immer so einfach nach vorne rennen. Bitte verhalte dich ein bisschen mehr mit dem Blick nach hinten. Und dann glänzt du halt auch nicht gegen Südkorea, aber ich finde es wirklich schwierig, da Einzelne herauszuheben. Das stört mich auch so ein bisschen an der Debatte. Das wurde auch ein bisschen uns vorgeworfen in unserer Schlusskonferenz. Klar kannst du bei jedem Einzelnen sagen, nicht seine Leistung gebracht und auch enttäuschend bei vielen. Aber ich finde es total schwierig, das quasi nur an den Spielern festzumachen und nicht das Drumherum zu sehen. Das Drumherum war, da haben so viele Dinge nicht gepasst bei Deutschland.
Ja, also wenn du ausscheidest mit 2 Toren, also es hat kein Team weniger als 2 Tore geschossen bei der WM.
Und niemand hat häufiger aufs Tor geschossen als Deutschland.
Niemand hat häufiger aufs Tor geschossen. Wenn du ausscheidest gegen Mexiko, Schweden und Südkorea, dann kann nicht nur Mesut Özil schuld
sein. Ja, genau. Also mir ging es jetzt auch nicht nur um Özil, aber ja, das ist ja quasi der Low Point der Debatte rund um die Nationalmannschaft, dass dann ganz offensichtlich viele Leute das Abschneiden jetzt versuchen, es zu instrumentalisieren für irgendwelche politischen Agenten. Ich hatte ganz, ganz tolle YouTube-Kommentare, die ich moderieren durfte. Da wurde dann, mein Lieblingskommentar war, ja, da sieht man mal, wie Özil und Gündogan es geschafft haben, alle gegen sich aufzubringen und mit dem Pfiffen dann die ganze Mannschaft zu verunsichern. Wo ich mir noch so dachte, okay, weil Özil und Gündogan sich selbst ausgepfiffen haben, haben sie die andere Mannschaft verunsichert, aber der Kommentar ging dann weiter mit, wenn die AfD an der Macht ist, dann wird das alles viel, viel besser, dann war eh schon klar, na gut, lohnt sich jetzt auch nicht hier zu diskutieren. Nein. Welche Mannschaft, die jetzt ausgeschieden ist, letzte Frage in der Gruppenphase, wird dir fehlen, also wem hättest du gegönnt, noch weiterzukommen?
Ich fand Marokko ganz interessant, aber das ist ja so das Fable von vielen gewesen, da muss ich jetzt glaube ich auch nicht mehr dazu sagen. Ich fand tatsächlich Peru auch gar nicht so schlecht. Mhm. Die haben sich leider erst im dritten Spiel gefunden, so richtig, und halt das dumme Spiel gegen Dänemark verloren, das sie nicht verlieren hätten sollen. Ich bin froh, dass Island raus ist, ehrlich gesagt. Die wollten ja alle irgendwie im Achtelfinale haben, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ein großer Fan der Isländer. Mhm. Ja, und um Senegal tut es mir ein bisschen leid. Aber auch nur, weil ich meine, dass Senegal viele große Mannschaften gut hätte matchen können. Mit ihrer auch körperlichen Präsenz und mit den Möglichkeiten, dann halt auch Konterfußball zu spielen mit Mané vorne. Also ich hätte schon gerne im Achtelfinale jetzt Belgien gegen Senegal gesehen. Mhm. Als Belgien gegen Japan.
Ja, würde ich mitgehen.
Und bei dir?
Also ergänzend dazu noch, irgendwie der Iran, das hatte was. Also von dem ganzen Drumherum, Nigeria tat mir vor allem deshalb sehr leid, weil die halt wirklich jetzt an 4 der letzten 5 Weltmeisterschaften Argentinien bei sich in der Gruppenphase hatten. Und jetzt waren sie so nah dran und man hätte es ihnen allein deshalb, hätte ich es ihnen einfach jetzt jenseits von allem Sportlichen irgendwie gegönnt. Und die haben sich vor allem auch in dieses Turnier reingekämpft. Also das 0-2 gegen Kroatien war relativ schwach. Das 2-0 dann gegen Island war bockstark. Da haben sie eine tolle Reaktion gezeigt. Und sowas mag ich, wenn Mannschaften mit so einer Auftaktniederlage gut umgehen. Serbien, fand ich, hatte viele Ansätze, aber da gab es viele Dinge neben dem Platz, die mich dann sehr gestört haben. Unter anderem irgendwelche Kriegsverbrechervergleiche. Deswegen sage ich dann, okay, tschüss, ciao, danke, bis zum nächsten Mal. Und irgendwie hätte ich gerne mein WM-Pünktchen für Panama gehabt, weil ich hatte ja irgendwie von Anfang an so ein Faible für diese Mannschaft. Ein bisschen hat es gelitten, wie man sich verhalten hat bei der Niederlage gegen England, aber irgendwie dachte ich, ach Mensch, so ein 1-1 gegen Tunesien, das wäre doch für beide irgendwie okay, aber hat halt nicht sollen sein. Sie hatten eine zwischenzeitliche Führung und es reicht ja auch erstmal. Das sind
Panama und Ägypten die einzigen Mannschaften.
Ja, genau. Und bei Ägypten, aber da sage ich jetzt gut, das war dann auch sportlich nicht verdient. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn wir von dieser WM nochmal irgendwie hören in Sachen, da lief irgendetwas nicht ganz so koscher, vielleicht bei Schiedsrichterentscheidungen oder sowas, dann wette ich all mein Geld auf den Elfmeter von Saudi-Arabien gegen Ägypten ganz am Ende.
Erste Halbzeit, ganz am Ende.
Ja, ach ja, stimmt. Oder? Nee, war es nicht. Doch, es war doch ganz am Ende, oder? Das 2-1.
Nee, das 2-1 war aus dem Spiel raus.
Ach so.
Die Elfmeter waren beide in der ersten Halbzeit, 44. und 46. Ach, ja, da richtig. Hatte noch jemand irgendwie Tor für Saudi-Arabien in der ersten Halbzeit gewertet.
Ja, stimmt. Also, ja, es war lustig. Gut, wir wollen nichts unterstellen, aber das nötige Kapital wäre ja vorhanden bei beiden dazu. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch eigentlich ein ganz gutes Schleifchen um diese Gruppenphase gemacht, oder Flo?
Finde ich auch. Freut euch entspannt, einfach auch mal unbefangen, ohne für Deutschland irgendwie routen zu müssen oder nicht zu müssen oder nicht zu wollen, einfach eine sehr schöne WM-Endphase, K.O.-Phase anzugucken. Das möchte ich allen noch.
Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ich danke dir. Das war Florian Bogner, der @flopomuk auf Twitter von eurosport.de. Danke dir, lieber Flo.
Danke dir, Max.
Und euch lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird auch weiter tägliche Kurzpässe geben, auch an spielfreien Tagen. Morgen befassen wir uns ein bisschen mit der Situation im deutschen WM-Lager. Wir sprechen mit einem Journalisten, der vor Ort war. Das heißt, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.